Ja, hallo da draußen. Hallo, liebe Zuhörer. Dies ist also eine ganz spezielle Situation. Es ist Early Morning an einem Sonntag. Das ist ein Gefühl. Der australische Grand Prix um 5 Uhr morgens. Das kennt man von früher, als man den Schumi immer bewundert hat. Dann sind wir alle aufgestanden in Deutschland, haben Melbourne geguckt und die Jenny hat ein bisschen geschlafen noch. Ja, also heute zumindest und ich. Hab mir den Grand Prix angeschaut. Guten Morgen, Jenny. Wie geht's dir denn?
Guten Morgen, Christian. Was heißt denn hier? Jenny hat noch geschlafen. Jenny ist prinzipiell Frühaufsteher.
Um 5.
Ich war sogar wach. Ich muss aber gestehen, den Start habe ich nicht geschaut. Also ich bin so ab 6 Uhr war ich dabei.
Ja, also der Australien Grand Prix ist halt logischerweise wegen der Zeitverschiebung immer so ein bisschen so ein Early Morning, so ein Early Bird Rennen. Aber ich meine, das ist irgendwie ja ganz kuschelig. Ja? Also ich meine, man muss ja nicht aufstehen, man kann ja auch im Bett fernsehen, man kann ja auch auf der Couch kuscheln und zuschauen. Man kann auch, das ist also auch hin und wieder mal passiert, den Start anschauen, dann wieder ein bisschen einnicken, dann wieder aufwachen und den Grand Prix fertig schauen. Sag mal ehrlich, wie war es bei dir?
Kritische Stimmen könnten ja jetzt auch sagen, naja gut, Start, dazwischen passiert dann eh nicht so viel und dann schaut man sich den Schluss wieder an. Ja, gibt es die ein oder andere Meinung, die das wahrscheinlich bekräftigen würde. Ich muss aber dazu sagen, wie gesagt, ich bin ja Frühaufsteher und insofern fällt mir das überhaupt nicht schwer. Ich finde es total herrlich, wenn generell, jetzt nicht nur auf den heutigen, weil der Sonntagmorgen ist ja generell immer ein bisschen ruhiger, wenn dann draußen noch alles ruhig ist und die Leute noch schlafen. Mein Hund ist Langschläfer, das heißt, die leidet dann so ein bisschen, wenn die Mama schon hier am Rumwuseln ist. Aber nein, ich finde das schön und ja, dieses Aufstehen früher für die Formel 1 Zeiten, Jahre mit Schumi oder dann für mich auch nochmal, um jetzt privat zu werden, damals, ich weiß noch, Adrians erstes Rennen, das war der Saisonauftakt in Australien. Ehrlich gesagt bin ich da gar nicht aufgestanden, weil ich Angst hatte, dass ich dann gar nicht wach werde, sondern ich war mit meiner Schwester, dem Sohn seines Managers damals, wir waren aus in Düsseldorf und sind dann um 2:30 nach Hause gegangen und haben dann ab 3 Uhr RTL eingeschaltet.
Und mir zugehört.
Dir zugehört, die Vorberichterstattung gehört und das Rennen angeschaut und waren natürlich tierisch aufgeregt. Ja, aber dann, ich glaube, so ab 5:30, das war früher als heute. Ich war eigentlich überrascht, dass es um 5 Uhr, also gegen 5 Uhr erst losging. Naja, jedenfalls war das wirklich, das war ein Highlight. Und ich, wie du gerade auch schon gesagt hast, im Bett Fernsehen schauen oder das Rennen schauen, das finde ich auch bei den Rennen, ich sag mal, Richtung Westen, also Kanada oder USA, wenn dann bei uns abends ist, das finde ich auch sehr gemütlich. Aber so oder so, der Sonntag mit Formel 1, ja, hat bei Motorsportfans natürlich Tradition und hat doch oft was Gemütliches. Oder man kann es sich gemütlich machen.
Ja, weißt du, ich habe natürlich gerade an Melbourne unglaublich gute Erinnerungen. Ich meine, Melbourne ist eine tolle Stadt, ist eine ganz, ganz interessante Stadt, die sehr unterschiedlich ist mit unterschiedlichsten Stadtvierteln. Es ist alles typisch Australien, so leicht Outdoor, leicht sportlich, natürlich ein toller Strand, ein tolles Viertel am Wasser. Und dieser Albert Park, wo dieses Rennen heute Morgen gestartet wurde, das war natürlich auch immer eine echte Attraktion. Das wäre so, wie wenn man in München durch einen Nymphenburger Park oder durch einen englischen Garten eine Rennstrecke hätte. Und das sind natürlich ganz andere, das ist ein ganz anderes Ambiente da, als wenn man irgendwo in Miami, der da irgendwo an so einem Footballstadion oder irgendwo vorbeifährt.
Ne? Ja, oder genau,
ja,
Stadion.
Das ist natürlich alles irgendwie Beton aufgepimpt, das im Albert Park, und das ist auch der Grund, warum dort über 400.000 Zuschauer dort waren, ist natürlich einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich weiß noch, wie gestern, wenn es gewesen wäre, jedes Mal, wenn man dorthin kam, war eine tolle, lockere, entspannte Stimmung. Nicht immer schön Wetter, da hat es auch mal geregnet, war auch mal richtig frisch und windig. Aber es war einfach eine tolle Stimmung und das Ergebnis heute, ich meine, wir haben ja mit Carlos Sainz einen Ferrari-Sieg, sogar einen Doppelsieg, Leclerc wurde Zweiter, das war natürlich das Tüpfelchen auf dem I, denn darauf haben die Australier gewartet, fast noch mehr gewartet als auf ein Comeback von Ricciardo oder auf einen Durchbruch von Piastri, das ist auch alles wichtig, die zwei Australier. Aber so ein Ferrari-Sieg.
Valtteri Bottas nicht vergessen.
Über den müssen wir noch. Ach, der Valtteri. Über den müssen wir natürlich noch.
Wenn es um Australien geht.
Ja, da müssen wir. Er ist ja sozusagen. Valtteri Bottas ist ja sozusagen Halb-Australier inzwischen, weil er ja mit seiner Freundin Tiffany Cromwell viel Zeit auch Down Under verbringt. Und jeder hat ja so einen eigenen, ich sag mal, entschuldige, dass ich lache, aber so einen eigenen Stil entwickelt, ja. Also wenn du mal genau hinschaust, wenn wir mal so ein paar Rennfahrer nehmen und stilistisch beschreiben. Also lass uns mal mit Hamilton anfangen. Der Stil von Lewis Hamilton ist wie? Wie würdest du den definieren?
Naja, er hat ja schon als einer der Ersten, auch noch bevor Social Media so groß wurde, das schon als Bühne und Plattform gesehen, was meiner Meinung nach richtig ist, weil es ist eine Weltmeisterschaft, das ist die Formel 1. Also dieses, ich kann natürlich die Privatsphäre und den Wunsch nach Privatsphäre von den anderen Fahrern verstehen, aber der Lewis hat halt eine Show draus gemacht. Und entsprechend hat er ja gar nicht seinen eigenen, er hat seinen eigenen Stil, aber diesen Stil hat er, wie das im Showbiz ja auch üblich ist, immer mal wieder gewechselt. Ich meine, mit was für Frisuren der an die Rennstrecke gekommen ist, mit was für Outfits teilweise. Er hat einfach das als Bühne genutzt und entsprechend dann ja auch seine Marke aufgebaut. Was mir bei vielen anderen gefehlt hat, jetzt nochmal so rückblickend auf vor 10, 15 Jahren geschaut. Heutzutage, die jungen Fahrer, die sind natürlich im Social Media nochmal anders drin. Nichtsdestotrotz sind das ja oftmals, jetzt auch wenn man sich so einen Leclerc anschaut.
Ja, langsam. Machen wir einen am anderen, bitte. Also jetzt haben wir erstmal den Lewis. Der, hast du richtig gesagt, das ist so ein bisschen Showbiz, ein bisschen American Style, ein bisschen über allem stehen weltverbessernde Maßnahmen, Diversity-Botschafter und so weiter. Der hatte immer etwas zu sagen und hat das auch immer sofort, ich sage jetzt mal, hinaus posaunt. Können wir das ungefähr so, also etwas expressiv vielleicht, können wir das so zusammenfassen, den Lewis?
Ja. Er liebt das Scheinwerfer.
Ja, genau. Also
was ja auch vollkommen verständlich
okay.
ist.
Okay, das ist überhaupt nichts wertend. Ich finde das sehr spannend und schön.
Nee, das ist nicht negativ gewertet. Er mag das Scheinwerferlicht. Und dann, finde ich, haben wir, wir brauchen nicht jeden Einzelnen durchzugehen, weil ich finde, dann haben wir doch eine große Gruppe von so Schwiegermamas Lieblingen.
Ja gut, also,
so
Leclerc, ich wollte gerade sagen.
So ein Sainz, das sind doch so süße Boygroup-Boys.
Okay, ja, das kannst du besser beurteilen als ich. Aber weil Boygroups gingen in meinem Leben etwas hintenrum vorbei an mir. Aber was ich sagen muss, also Leclerc sitzt ja oft auch am Piano und spielt, komponiert Lieder. Also das ist schon alles so fast schon mit einem künstlerisch-intellektuellen Touch behaftet und natürlich auch, ich sage mal, fast so Harry Potter-Style Blick, ja. Also das ist schon wieder ein ganz anderer Style, der bei ihm so rüberkommt. Auch das finde ich.
Ja, da stehen die jungen
Ja, das finde ich ja super. Drauf.
Also da, wie ich sagte doch, Boyband und Schwiegermama.
Sehr
Liebling.
Gut. Und jetzt lass es nochmal irgendwie einen anderen nehmen. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir nochmal, mach doch du mal einen Vorschlag und als krönenden Abschluss nehmen wir dann Valtteri Bottas, weil bei dem hat es ja begonnen.
Ja, aber da würde ich, also einer mit wirklichem Stil, mit einem eigenständigen Stil. Stil ist ja, liegt ja im Auge des Betrachters, wie stilvoll man das empfindet, aber der wirklich mittlerweile so ein Auftreten entwickelt hat, ist doch neben Lewis dann der Valtteri. Weil selbst wenn ich jetzt einen Daniel Ricciardo oder einen Nico Hülkenberg, das sind alles charmante, jetzt also die ältere Gruppe in Anführungsstrichen der Fahrer, charmante, attraktive, immer noch junge Männer, die erfolgreich in der Formel 1 gefahren sind oder eben nach wie vor, naja, erfolgreich jetzt nicht auf die Punkte geachtet, aber trotzdem, nee, für Nico war es ja das zweite Rennen in Folge mit Punkten. Also alles gut, aber da sehe ich gar nicht so einen eigenen Stil
okay.
bei den Jungs. Also weil die ja alle einfach, das sind gepflegte, sympathisch wirkende Sportler.
Okay,
Schwiegermamas Liebling, Boygroup-Style. Und dann kommt
Walter. Also gut, Walter Bottas war ja, ich sage jetzt mal, in seiner Karriere, also noch bei Williams war ein ziemlich unscheinbarer Knopf, dann war er ja bei Mercedes. Da war er dann ein bisschen mehr im Vordergrund, zumindest sportlich, weil er ja sich da wirklich sehr, sehr, sehr reingekniet hat, um mit Lewis mitzukommen, was ihm nicht so ganz gelungen ist, aber doch manchmal. Und hat da gekämpft, hat immer von Jahr zu Jahr seine Vertragsverlängerung bekommen und war natürlich im Mercedes-System etwas, ich will nicht sagen unsichtbar oder im Schatten von Lewis oder vielleicht auch mit anderen Problemen oder mit anderen Sorgen behaftet, da irgendwie in diesem System zu überleben, als dass er jetzt da seinen eigenen Stil und seinen eigenen Lifestyle aufgebaut hätte. Das kam erst mit seiner Freundin, mit Tiffany Cromwell, und es kam auch mit seinem Weggang von Mercedes. Und das, was da im Moment zu sehen ist von ihm, ist also schon wirklich, also das ist schon wirklich sehr amüsant. Denn ich meine, wenn ein Fahrer den Mut zur Hässlichkeit hat, ich meine, indem er sich so eine Fukuhila-Frisur zulegt, gleichzeitig eine Werbung macht in einem abgeschnittenen ja, was ist das für eine Farbe gewesen? Türkisen Overall mit abgeschnittenen Beinen, permanent in einer zu kleinen Badehose über den Strand läuft und so weiter. Also das ist schon, ich würde sagen, kurios und very entertaining, weil damit setzt er sich ja über jegliche, sagen wir mal, Normalitäten, Schönheitsideale in der Formel 1, the glorious and the glamorous life, da total hinweg und macht einen auf australischen Würstchenbrater oder so. Also das fand ich schon irre, was der im Vorfeld des Grand Prix in Melbourne da für eine Show abgezogen hat. Wie fandst du das?
Ich feiere ihn dafür. Erstmal kann man, da fällt mir sofort das Lied ein, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja, ja. Also wirklich, ja, seitdem er mit ihr zusammen ist, blüht er scheinbar auf. Ich meine, ich kenne ja in Anführungsstrichen noch den alten Valtteri Bottas, der war ja auch dann verheiratet mit seiner Jugendliebe und das war ein ganz, ja eigentlich zurückhaltendes Paar oder er als Finne generell ein bisschen sehr ruhig. Aber natürlich immer freundlicher und dann tritt da die pfiffige Australierin in sein Leben und er blüht auf und ich feiere ihn dafür. Das ist meine Art von Humor, die der da beweist und das, ich finde diese Werbung, das ist ja von Uber Carshare Australien und den Humor, den er da beweist, das finde ich grandios. Wie er sich selbst auf die Schippe nimmt, dass Australien teilweise auf die Schippe nimmt, aber dann, ja, diese Nee, ich finde es genial. Ich finde, es war ein ganz, ganz kluger Schachzug von sowohl natürlich von Uber als auch von ihm, ihn dann da so zu nehmen und so darzustellen. Und ich finde es genial. Ich habe herzlichst gelacht, als ich den Werbespot. Und es war ja nicht nur, also der lange Werbespot kam ja jetzt erst wirklich raus, aber auch diese Teaser, die der davor veröffentlicht hatte. Herrlich, herrlich.
Ja, gut.
Aber ja, die Frisur würde ich persönlich jetzt nicht tragen wollen, aber ganz ehrlich, es ist ja ein Stil und er wird wahrscheinlich auch nicht Ewigkeiten so rumlaufen und heutzutage geht es ja eher darum, seinen eigenen Stil nach außen zu tragen, als dann vielleicht eben everybody's darling zu sein und er sagt sich, naja gut, ich habe viel erreicht, ich bin happy privat, wie er auch in der Werbung, sein letzter Satz war ja irgendwie, das Carsharing ist for free, denn ich bin ja schon sehr reich. Also einfach, da sind kleine Scherze für mich noch in diesem Werbespot mit eingebaut. Genial. Die das Marketingkonzept erarbeitet haben, Chapeau. Richtig, richtig stark.
Ja gut,
stark.
Also ich finde das, ich sehe es ganz genau. Ich finde das großartig. Es ist ja so, wenn man so zurückschaut in die Geschichte der Formel 1, gab es ja selten Fahrer, die da irgendwo so einen ganz besonderen Lifestyle gepflegt haben und sich auch nicht richtig darum gekümmert haben, dass der sichtbar wurde. Ich meine, jeder kann sich erinnern an James Hunt, der natürlich viel geraucht, viel getrunken und sich mit vielen Damen rumgetrieben hat. Es waren aber 70er Jahre. Und dann in den 80er Jahren, als ich gefahren bin, da gab es eigentlich niemand, der lustig war. Da gab es ein paar Verrückte wie den Andrea De Cesaris. Aber es gab natürlich auch keine Plattform, wo man das, ich sag mal, zeigen konnte. Und als wir dann in die Modernität kamen, dann kam ja Schumi, da war Schluss mit lustig, da wurde überhaupt keinen Lifestyle mehr gemacht habe, wurde nur gekämpft. Und dann
Arbeit.
Ja, so ein bisschen schon, ja. Und das war auch alles, was rüberkam, was ja natürlich so war, weil Michael Schumacher hat ja grandios gearbeitet, das darf man ja nicht vergessen. Und da war kein Platz für irgendwie Quatsch oder Blödsinn, außer hinter verschlossenen Türen. Und das andere, was dann danach kam, war ja dann Vettel, ja, der hatte einen unglaublichen Humor, Sebastian Vettel hatte ja so einen englischen Humor, das hat ihm ja wahnsinnig gut gefallen auch, der hat ja auch, also Fawlty Towers, also das ist so eine Serie gewesen von Monty Python über ein Hotel, das fand der super und das war ein Humor, der in ihm gewohnt hat, aber der so richtig rausgelassen hat dann eigentlich auch nicht. Und jetzt eigentlich die jetzige Generation, beziehungsweise in dem Fall Bottas, der aus dem brutalen Stress des Gewinnenmüssens, weil ich fahre einen Zauber und kann gar nicht gewinnen, raus ist, der entwickelt jetzt solche Spaßelemente. Aber, und das muss man auch sagen, wir zwei finden das gut und lustig, aber da gibt es schon auch Leute, die finden das total doof, die sagen, der soll sich mal aufs Fahren konzentrieren, soll mal ein bisschen schneller fahren, dass ihm der Teamkollege Joe nicht immer wieder in die Nähe kommt oder auch mal schneller fährt, der wird ja schließlich bezahlt. Also ich finde, dass die Mischung macht's. Natürlich muss man konzentriert sein, natürlich muss man fokussiert sein, das geht ja gar nicht anders. Aber wenn man dazwischen so Quatsch macht. Ich muss immer noch, wenn ich daran denke und wir können unseren, also Leute, schaut euch das alles mal an. Das ist Valtteri Bottas, dem kann man echt mal zuschauen auf Insta oder ja, Facebook macht da auch ein bisschen was, aber Insta ist eigentlich seine Plattform. Da kann man schon mal reinschauen und es macht Spaß zu folgen. Und wenn ich jetzt sehe, was er da so getrieben hat in Melbourne, das war wirklich gut. Und wenn wir über Melbourne reden, ich muss auch noch was sagen, ich habe ja mit meinen Kollegen, mit dem Johnny Herbert oder mit dem Damon Hill und so weiter, ja relativ viel Kontakt. Und da haben wir auch über Melbourne nochmal gesprochen. Und wenn du da siehst, wie da morgens am Yarra River, das ist dieser Fluss, der durch Melbourne geht, wie da die Sonne aufgeht, wie die Leute rudern, so wie in Oxford auf der Themse rudert man in Melbourne auf dem Yarra River. Eine herrliche Stimmung und da kann man dann rüberlaufen in den Albert Park und ins Fahrerlager gehen. Ah, das ist schon, jetzt komme ich wieder auf das zurück, wie wir unseren Podcast heute begonnen haben. Das ist schon eine tolle Stimmung und ich sage dir eines, das kommt rüber. Nicht nur, weil wir jetzt das kennen, weil wir dort waren, weil wir das erlebt haben, sondern das kommt auch wirklich rüber bei jeder Einstellung, wenn man sieht, wie die Stadt ausschaut und was da sonst noch so alles abgeht dort.
Es war für mich auch immer ein absolutes Highlight. Aber nochmal kurz zu Valtteri. Ich sag mal, Leute, die meckern, die gibt's immer, egal was er macht. Auch wenn er gewinnt, guck, ein Verstappen gewinnt und die Leute meckern, weil er zu viel gewinnt oder weil er zu gut ist, weil er zu schnell ist. Insofern erstmal selber machen und vor allen Dingen besser machen. Und hier hat jemand einfach mal Kreativität und Humor bewiesen. Und Marketingtermine haben die ja sowieso alle. Also das ist ja keine Ablenkung, wenn der mal so einen Werbespot dreht, wenn ein Charles Leclerc oder sonst wer einen Werbespot für Uhren macht, ist es ja genau dasselbe. Aber bei Valtteri hat man halt jetzt herzlich mal lachen können. Und mit Blick auf Melbourne stimme ich dir einfach zu 100% zu. Zum einen, wie gesagt, damals war es ja noch der Saisonauftakt, so in Anführungsstrichen meiner Formel-1-Zeit. Und überhaupt noch nach Australien reisen zu dürfen, ich weiß noch, das war so wow, weißt du bist in deinen 20ern und dann beginnt diese Weltreise und ausgerechnet in Australien, was ja für uns Europäer doch so weit weg ist und ich meine auch damals, jetzt mittlerweile gibt es ja diese Flüge von 16, 17, 18 Stunden, ich meine damals die Reise nach Australien, das war ein Tag, du musstest 12 Stunden von Europa nach Singapur fliegen und dann 12 Stunden von Singapur nach Melbourne, das sind so, es war einfach so verdammt weit weg und dann die Stadt, wie du sie gerade schon beschrieben hast, da ist ein Flair, es ist eine positive Aura und wenn man dann das Glück noch hatte, sich auch vielleicht mal Städte wie Sydney oder sowas anschauen zu dürfen, ich bin auch einmal zum Great Barrier Reef sind wir geflogen, es ist so ein Wahnsinnskontinent und die Stimmung dort in Melbourne mit Blick auf den Formel 1 Grand Prix ist für mich vergleichbar immer dann gewesen mit Montreal, was so auch eine meiner Lieblingsstrecken Strecken oder vielmehr Rennwochenenden gewesen ist, weil einfach die Stadt für das Rennwochenende gelebt hat. Oder nicht nur das Rennwochenende in Australien, das ist ja diese gesamte Race Week, die da mehr oder weniger stattfindet. Also alles ist auf Motorsport ausgerichtet. Die Leute haben eine tolle Zeit und sie lieben Motorsport. Es ist jetzt nicht so wie in Miami oder sowas, wo eher so ein Schickimicki-Event künstlich aufgebaut wurde, wo die Leute hingehen, um gesehen zu werden, sondern da die Leute, die sind da in Flipflops, die wollen einfach das Rennen gucken, die machen Barbecue nebenbei. Die Stadt lebt und liebt diesen Sport an dem Wochenende und das ist einfach eine wunderbare Atmosphäre. Also wenn es irgendwer mal möglich machen kann für sich selber, dann Leute, fliegt zum Australien Grand Prix. Das ist jede Jetlag-Stunde ist es wert.
Ja, also eigentlich so muss ein Grand Prix ja eigentlich sein. Ich meine, ein Formel 1 Grand Prix sollte doch schon ein irrsinniges Highlight im Leben, im Jahresleben einer Stadt sein. Und schau mal, wir diskutieren immer wieder mal drüber über die Anzahl der Rennen. 24 Rennen, das ist schon verdammt viel. Also da kommst du einfach nicht mehr raus aus dem Trott. Und das führt natürlich dazu, dass man das gar nicht mehr so richtig genießen kann. Weder vor Ort,
absolut,
noch absolut am Bildschirm. Weil du ja permanent den nächsten und den nächsten. Ach, jetzt ist schon wieder Grand Prix und dann kommen Doubleheader und Tripleheader. Dann hast du 3 Wochen hintereinander Grand Prix. Für mich, ich komme damit schon klar, weil ich kann ja nichts anderes außer Formel 1. Ja? Aber wenn man ein normales Leben führt und die Formel 1 genießen möchte und da auch irgendwie sich verzaubern lassen möchte, dann ist der Zauber größer, wenn erstens das, was die Locations bringen, auch wirklich toll ist und etwas rüberkommt, siehe Melbourne, und zweitens, wenn es nicht jedes Wochenende passiert. Und da ist meiner Ansicht nach ein großes Manko, was die Zukunft der Formel 1 angeht, denn das schaut ja schon so aus, als hätten wir vielleicht sogar noch mal ein Rennen mehr nächstes Jahr. Und dann wird das Ganze natürlich schon ein bisschen verdünnt, die Suppe. Und die Locations, wo das alles stattfindet, jetzt haben wir natürlich Glück, kommen das nächste Rennen, übernächstes Wochenende, ist ja in Japan. Und Japan ist ja auch ein Formel-1-Traditionsland, nicht vergessen. Red Bull fährt mit Honda-Motoren. Honda, ja, also das ist so etwas anders, aber so ein bisschen ähnlich wie Ferrari in Italien ist Honda in Japan. Das ist ein Zeichen, dass das Land auf der Welt was zerreißen kann, gewinnen kann, vorne dabei ist, technisch innovativ ist. Und nicht nur das Honda-Thema seit Sennas Zeiten, jetzt eben mit Red Bull, auch wenn man es kaum merkt, aber auch was das Ganze, ja, ich sag mal, diese Stars, die Japaner verehren, aber immer gemischt auch mit der Geschichte der Formel 1. Und das ist nicht überall der Fall. In Miami, bin ich mir sicher, hat keiner der Zuschauer, überhaupt jeder davon gehört, dass es irgendwann 1960 mal einen Jimmy Clark gab. Ja, sondern die sind da dort und machen Party und gehen wieder. Und
die machen Party, kennen das Red Bull-Getränk, träumen davon, Ferrari zu haben, oder die im Pedoclub haben einen Ferrari in der Garage stehen. Ja, und es ist einfach ein spaßiges Event, wo, oh, da zeige ich mich mal, oh, ich kann mir das teure Ticket leisten und ich habe ein cooles Wochenende. Ist ja auch okay. Und wenn es, ich sag mal, so 2, 3 Rennwochenenden pro Saison in dieser Form gibt, wo so Party und Lifestyle irgendwie, ich sag mal, im Vordergrund steht, vollkommen okay, aber entscheidend sind eben, wie du gerade gesagt hast, dann ganz, ganz wirklich diese Traditionsstrecken, wo Motorsport geliebt und gelebt wird und wo wirklich ein Riesenfest stattfindet. Und Tokio, ja, am Mittwoch geht's für mich los. Formel E zum ersten Mal.
Ja, ja, das ist ja eine Woche vor dem Formel 1 Grand Prix in Suzuka. Ist ja die Formel E in Tokio. Und das sind ein Formel E Doubleheader, das muss man auch immer wieder erklären, sind nicht 2 Wochenende hintereinander, sondern es sind ein Samstag und ein Sonntag, 2 separate Veranstaltungen. Denn die Formel E fährt ja von A bis Z, von morgens bis abends, ein ganzes Wochenende an einem Tag. Und Tokio ist in dem Fall jetzt mal das erste Formel-E-Rennen in Japan, ist sicherlich spannend. Ich muss dir gestehen, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, hinzufliegen, aber jetzt, wo ich weiß, dass du da bist, überlasse ich das Feld gerne dir. Ich habe genug Zeit meines Lebens schon in Tokio verbracht, ich habe ja fast 2 Jahre gewohnt dort. Aber Spaß beiseite, das wird natürlich spannend sein, wenn auf der einen Seite das kleine Formel-E-Grüppchen dort auftritt und eine Woche später in Suzuka, was ja eine andere in der Nähe von der Großstadt Nagoya ist ja woanders, aber ist natürlich eine ganz andere Welt. Also da bin ich sehr gespannt, was du berichtest. Was glaubst du denn? Also was glaubst du, was auf dich zukommt da?
Ich lasse mich überraschen. Also ich, wie gesagt, ich durfte ja auch jetzt schon mehrfach in Japan und auch in Tokio sein und ich weiß einfach, dass die Menschen sich gerade für solche Events dann auch sehr begeistern. Es ist natürlich eine Höflichkeit, die dort herrscht, die man kaum irgendwo anders auf der Welt findet. Und ich weiß auch natürlich jetzt mit Blick auf die Formel 1, dass sehr, sehr viele Formel 1-Fahrer Tokio und Japan lieben. Und jetzt natürlich mit Blick auf diese eine Woche Pause, na, vielleicht läuft einem ja sogar der ein oder andere Formel-1-Fahrer am kommenden Wochenende in Tokio über den Weg. Ich bin mal gespannt, weil ich weiß, dass die wirklich absolut viel Zeit und gerne Zeit dort verbringen. Und ein bisschen Gossip, da gibt es so eine Shotbar. Oh mein Gott, die ist bei den Fahrern so beliebt, zumindest immer gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich muss mich mal schlau machen.
Du solltest da hin und uns dann berichten. Da reden mal beim nächsten.
Nehme ich unser Mikrofon mit, unser Aufnahmegerät mit und dann hier, Junge, nach dem 10. Shot, jetzt machen wir mal ein Interview.
Genauso stelle ich mir das vor. Herrlich. Ja gut, also du hast das angesprochen, jetzt von Australien, die Formel-1-Fahrer gehen normalerweise jetzt wieder nach Hause oder, also es gibt ein paar, die nach Hause fliegen, aber es gibt auch welche, die eben, ich sag mal, auf der anderen Erdhalbkugel bleiben erstmal und dann direkt mit Zwischenstopp natürlich irgendwo, wo es schön ist, nach Tokio gehen oder nach Japan gehen. Es gibt aber auch, und das hast du völlig recht, ein paar, die direkt nach Japan gehen und dort halt dann, wenn schon Formel E ist, mal kurz vorbeischauen, die Lage peilen, ein bisschen Gespräche führen. Man weiß ja nie, wie die eigene Zukunft in der Formel 1 ausschaut. Auch das nützt ja manchmal, wenn man ein bisschen Kontakt hält zu anderen Motorsportarten. Und jetzt bei der anderen Motorsportart sind wir natürlich gleich bei einer Schlagzeile der vergangenen Woche. Sebastian Vettel, Comeback, er will nach Le Mans, er testet für Porsche. Nein, also Formel 1 eher nicht, aber jetzt sitzt er auf einmal wieder im Rennauto. Also als du das gelesen hast, was ging dir da durch den Kopf?
Hat mich nicht überrascht. Ich meine, also jetzt nur mal mit Blick auf die Rennserie, es sind ja viel, viel weniger Rennen. Und jetzt noch mal kurz, wie du das gerade schon angesprochen hattest, dieses weniger ist mehr. Ja, ich sag mal, die Formel 1 macht natürlich Geld mit den Rennen. Das heißt, die davon zu überzeugen, dass sie weniger Rennen machen sollten, um die Spannung und dieses Gefühl von etwas Besonderem beizubehalten. Ich glaube, das wird schwer sein, die davon zu überzeugen. Wäre aber manchmal wertvoll, das so zu sehen. So, und bei Le Mans bzw. der WEC-Serie sind es ja viel weniger Rennen. Le Mans, so ein traditionsreiches Rennen. Wir hatten letztes Jahr ausführlicher darüber gesprochen, dass das ja auf der ganzen Welt wirklich ein Riesenereignis ist. Nur irgendwie aktuell nicht so in den deutschen Medien. Aber es hat mich nicht überrascht, denn ja, als Rennfahrer, guck mal, du fängst als kleiner Junge an, im Kart zu fahren. Du merkst, dass das deine Leidenschaft ist. Dein Sebastian Vettel hat 4 Weltmeistertitel gewonnen und hat eine wunderschöne, glückliche Familie zu Hause und hat ja jetzt, wenn der einmal so ein Le Mans-Rennen fährt, trotzdem noch viel Zeit zu Hause mit der Familie zu sitzen. Insofern hat es mich nicht überrascht, dass das juckt in den Fingern. Man will doch einfach fahren. Ich meine, Christian, du kannst das doch am allerbesten nachempfinden. Du liebst es doch auch nach wie vor, im Auto zu sitzen. Und wenn du das einmal hast im Blut, dann ist einfach jeder Motor, jedes Motorengeräusch, jeder Adrenalinstoß, den du von so einer Rennstrecke bekommst, toll. Und du willst natürlich als Leistungssportler, Athlet und jetzt mit Blick auf Rennfahrer dich auch selber challengen. Und wenn du natürlich die Chance hast, Weltmeister in der Formel 1 geworden zu sein und dann vielleicht auch mal das Le Mans Rennen zu gewinnen, ja, let's go. Klar.
Also ich bin da auch, also ich habe dich jetzt ganz bewusst gefragt, wie du das siehst, weil ich ja weiß, ich habe da die Rennfahrerbrille auf und ich verstehe das total. Ich meine, wenn man einmal einen Sport so liebt, dass man ihn zum Beruf macht und dann auch, wie in Sebastians Fall, ich meine, Sebastian Vettel ist vom Erfolg her der Wahnsinn, ja, was der alles gewonnen hat, für wen der alles gefahren ist mit Ferrari und alles, sagenhaft. Und dass der jetzt zwar ein bisschen müde geworden ist mit dem Formel-1-Zirkus, das verstehe ich, das kommt irgendwann. Das ist halt da, wenn dir die Energie ein bisschen verloren geht. Aber solange natürlich, es gibt ja immer zwei, bei Vettel zumindest zwei Gründe. Das eine ist mehr Familie und die Kinder und endlich mal zu Hause sein und ein bisschen zu sich selbst zu finden und so weiter. D'accord. Das andere bei ihm war aber natürlich, ich sag mal, sein grüner Touch, den er sich natürlich gegeben hat und Umweltmaßnahmen und Umweltverbesserungsthemen und so weiter, was ja grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Nur, man muss das natürlich irgendwie miteinander verbinden können. Und wenn es da die richtige Mischung gibt, dann spricht und man dann nicht sich selbst ad absurdum führt, wenn man sagt, also ich sage, man darf nicht Auto fahren, weil es ganz schlecht ist für die Umwelt und hinterher selber wieder fährt. Also wenn man das irgendwie gebacken kriegt, und ich glaube, das lässt sich schön hinkriegen, weil da bin ich der felsenfesten Überzeugung.
Lässt sich schön reden.
Nein, hinkriegen. Nein, erklär auch argumentativ.
Nein, ich weiß.
Das ist billig, das kann ja jeder. Nein, deswegen finde ich das grundsätzlich natürlich ganz, ganz toll. Ich hoffe sehr, dass das nicht nur ein Test bleibt, sondern dass er wirklich in Le Mans im Auto sitzt. Dann wird er nämlich auch mal merken, dass der Motorsport auch außerhalb der Formel 1 sehr professionell ist und wahnsinnig viel Spaß macht. Es ist ja doch so, dass ihn
vielleicht sogar mehr Spaß macht. Und welches, weil dieser Druck nicht da ist, Druck wird er sich selber machen. Und wenn da natürlich ein Sebastian Vettel im Auto sitzt, welches Team würde Nein zu diesem Mann sagen? Ich meine, da ist er ja automatisch Publicity, wird dir ja geschenkt.
Und
der
ist ja auch schnell.
Und,
du brauchst also ja nicht glauben, dass der das Autofahren verlernt hat. Der wird schnell sein,
hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig, nein. Also das wäre auch mit Blick auf die, ich sag mal, so ein bisschen fehlende Interesse der deutschen Medien, wenn dann Sebastian Vettel plötzlich jetzt beim kommenden Le Mans Start im Auto sitzt, dann würde vielleicht das auch mal wieder in den deutschen Medien stattfinden, natürlich. Also es wäre, glaube ich, für alle ein Gewinn und er hätte Freude am Fahren. Ja,
also ich kann ihn total verstehen. Ich wünsche mir, dass er fährt, dass er auch dort, sagen wir, richtig in der Meisterschaft dann irgendwann auch mitfährt. Das wäre toll und es war ja früher ein bisschen anders. Also entschuldige, wenn ich da immer so ein bisschen über die Historie rede. Aber der Motorsport.
Christian, dafür entschuldigst du dich bitte nicht, weil ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Wir lieben deine Geschichten und ich würde davon gerne viel, viel mehr hören.
Also der Motorsport.
Die gute alte Zeit.
Nicht nur das, sondern der Motorsport hat ja den Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen moderneren Sportarten, dass er eine relativ lange Geschichte hat, auf die man zurückschauen kann. Und das, was zum ersten Mal über das richtig berichtet wurde, waren dann eigentlich, sagen wir so, die 70er Jahre, als zu Jochen Rindt und Jackie Stewarts Zeiten. Und da ist schon üblich gewesen, dass ein Formel-1-Fahrer, was waren damals 13 oder 14 Rennen zur Formel-1-WM. Die meisten sind damals auch noch 5-6 Mal Formel 2 gefahren, verschiedene Rennveranstaltungen. Und natürlich die ganzen Langstreckenrennen mit den Porsches und Ferraris und Fords, die damals im Einsatz waren. Das waren Formel-1-Fahrer, ein Siffert, ein Redman, ein Rodriguez, wie die damals hießen, Anfang der 70er Jahre. Und das ist auch immer so geblieben, dass ein Formel-1-Fahrer einfach das Beste und Schnellste war, was es gab, aber dass der natürlich auch in anderen Meisterschaften gefahren ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig bei 24 Rennen, wenn die aktuellen Formel-1-Fahrer auch hin und wieder mal woanders aufkreuzen würden, woanders fahren würden.
Aber das sieht man ja ab und zu mit Le Mans.
Also,
Da waren, also ich meine, den Nico hat man da gesehen, Alonso ist da gefahren.
Ja, der Alonso ist da
gefahren. Und bei der Formel E ist es gang und gäbe. Da sind ja sogar einige Fahrer immer freigestellt gewesen, sogar für das Le Mans.
Ja, also das ist, also im Moment, die aktuelle Geschichte ist eher nicht so. Die fahren tapfer.
Ja, jetzt aktuell nicht, aber ich meine, es hat es trotzdem schon gegeben.
Ja, aber so One-Offs, ja. Aber egal, es ist ja wurscht.
Ja.
Ich würde mir ja nur wünschen, dass die Rennfahrer sich diese Freude gönnen. Denn alle, die jetzt das letzte Beispiel ist ja Jenson Button, der nach seinem Rücktritt eigentlich erstmal durchgeatmet hat und jetzt WEC respektive IMSA gefahren ist in Daytona und solche Sachen. Also das sind alles Erlebnisse, wo die alle sich auf die Schenkel klopfen und sagen, das hätte ich schon viel früher machen müssen. Und ich freue mich, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Sebastian Vettel, Es bereichert unglaublich, wenn man verschiedene Rennautos in verschiedenen Serien mit verschiedenen Reglements fahren kann. Und alle, die das gemacht haben, die diesen Sprung gewagt haben, wie der Alexander Wurz zum Beispiel, der in Le Mans auch gewonnen hat, mit dem Peugeot damals, der hat gesagt, das war so irre, als er da auf einmal diese Autos fahren konnte. Das war toll und das hat Spaß gemacht. Und ich sage es ganz ehrlich, die Leidenschaft ist das Entscheidende und diese Leidenschaft, finde ich, sollte jeder Formel-1-Fahrer, jeder Profi-Rennfahrer in sich tragen und auch irgendwie versuchen rüberzubringen. Und das ist das, was ich so toll finde, ist, wenn man mal merkt, jetzt wie im Falle Vettel, ach, der kann einfach nicht fahren. Ja? Und da merkst du schon, wie diese Burschen gestrickt sind. Bei aller Umwelt und bei aller Familie so ein bisschen reinfahren muss schon sein. Und da habe ich größtes Verständnis dafür.
Aber diese Leidenschaft, die würde ich jetzt mal sagen und behaupten, die hat jeder, weil sonst schaffst du es nicht. Das ist ein langer, harter, steiniger Weg, um es überhaupt dann bis in die Königsklasse zu schaffen. Aber wie du gerade gesagt hast, nicht alle zeigen es. Und da finde ich, da ist wirklich noch Luft nach oben. Ich habe aber jetzt noch mal eine Frage. Du erwähntest gerade, dass in den 70ern viele Fahrer ja in unterschiedlichen Serien gefahren sind, neben der Formel 1 zum Beispiel. Wie war das? Lag das einfach daran, weil sie fahren wollten? Oder war das, wie hat man damals Geld verdient? Wie viel mit dem Motorsport? Musste man das machen? Oder gab es dann irgendwie nur Preisgeld? Konnte man von dem Motorsport in den 70er Jahren schon leben? Oder war das einfach nur, okay, es gibt in Anführungsstrichen nur 13, 14 Formel 1 Grand Prix, dann, ich will aber mehr fahren, dann fahre ich jetzt auch nochmal die Formel 2.
Da ging es ums Geld. Und das ist ja logisch. Man musste ja irgendwie verdienen für Frauen, Kinder und fürs Haus. Für die Briten immer for the mortgage, ja, also für den Kredit, der abbezahlt werden musste. Also nur als Beispiel, es gab ja ein Rennen, ein Formel-2-Rennen, den Gran Premio di Mediterraneo. Was für ein wunderbarer Name. Und der hat stattgefunden immer Jahr für Jahr auf einer Rennstrecke, die hieß Enna. E-N-N-A, kennt kein Mensch. Mitten in Sizilien geht um den Lago di Pergusa rum. Und als ich da zum ersten Mal gefahren bin, hatte ich da meine liebe Not, weil das ist eigentlich immer nur geradeaus einer Schikane. Und das hab ich ein bisschen gebraucht, bis ich das kapiert habe. Und da war ein Typ da aus Australien, der mir so ein bisschen was erklärt hat, wie man da rangeht. Und der Typ hieß Frank Gardner. Und dieser Frank Gardner ist ungefähr alles gefahren, was es gibt, mit Camaros im Tourenwagen und Formel 2 und Formel 5000 und Formel 1 und was es gab, ist der gefahren. Der war natürlich damals schon relativ im fortgeschrittenen Alter. Aber dadurch bin ich so drauf gekommen, sag mal, wer ist denn da noch gefahren? Da sagte ich, da war Jimmy Clark war da und Graham Hill. Und da fuhr die Weltspitze. Und der Grund, warum die da fuhr, war nicht, dass der See so schön war oder dass es im Juli oder im August in Sizilien besonders mildes Wetter gäbe, sondern der einzige Grund war, dass dort an dieser Rennveranstaltung große Bargeldauszahlungen stattgefunden haben. Da hast du nicht warten müssen auf ein Versprechen oder auf einen Scheck, der dann auf so einen Schüttelscheck, sondern da hast du ein Packen Geld in die Hand bekommen. Und das war super, das hat perfekt funktioniert. Und das war der Grund, warum die da gefahren sind. Denn irgendwoher muss ein Profi-Rennfahrer ja das Thema Profi auch irgendwie unterkriegen. Du kannst ja nicht nur sagen, ich fahre aus Spaß und Jux und Dollerei, das kann ein ein Lance Stroll machen, weil der Papa so viel Geld hat. Das kann auch ein Lando Norris machen, wenn er das machen möchte, weil der Papa da relativ, ich sag mal, unabhängig ist. Aber die Leute, die damals Formel 1 gefahren sind, muss man gar nicht so weit zurückgehen. Das, Entschuldigung, es war bei mir ganz genauso. Ich bin alles gefahren. Und das fand ich, war natürlich so in Retrospektive manchmal ein bisschen mühsam, weil man da sehr viele Rennen gefahren ist. Auf der anderen Seite hat es einem natürlich den Horizont auf diesem Gebiet unglaublich erweitert. Und jetzt sind wir wieder bei einem Vettel oder vielleicht macht das Beispiel ja Schule bei anderen Formel-1-Fahrern, die jetzt vielleicht auch mal einen Schritt wagen und erfolgreich sein wollen in anderen Meisterschaften, ja, in Langstrecken-WM, aber auch die DTM war ja auch früher ein Auffangbecken verschiedenster Formel-1-Fahrer. Als ich da mit Alfa Romeo gefahren bin, waren da, ich glaube, 10 oder 12 Formel-1-Fahrer, die da gefahren sind. Aber gut, lass es uns einfach mal so im Raum stehen, denn vielleicht entwickelt sich da ja was und die Zukunft des Motorsports ist logischerweise die Formel 1. Klar, man braucht immer so ein Flaggschiff, aber dahinter und dazwischen und daneben und darunter, da sollte auch noch was stattfinden und deswegen freue ich mich immer, wenn die Herren Profis das heutzutage auch noch mitbekommen.
Na, da sollte ja nicht nur was stattfinden, sondern da findet ja eben auch was statt. Und das ist teilweise wie mit Blick auf Le Mans oder auch Indy 500. Da sind ja richtig tolle, spannende und unterhaltsame Rennen und Serien mit dabei, die aber, oder ich sag mal, bei uns in Europa oder an mancherorts eben noch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen oder aktuell nicht die Aufmerksamkeit haben. Ich finde es aber auch wichtig und toll zu sehen an einem Sebastian Vettel, wenn er jetzt Le Mans fahren sollte, als Zeichen für andere Rennfahrer, dass es möglicherweise nach der Karriere in der Formel 1 eben auch weitergeht. Ja. Weil viele fallen natürlich in ein Loch, also sämtliche Profisportler, weil sie von Kind auf nur dieses eine Ziel haben, es sportlich in dieser Karriere zu schaffen. Jetzt als Rennfahrer, ich möchte in die Formel 1. Dann fährst du da, die einen mehr, die anderen weniger erfolgreich. Ja, aber was kommt danach? In der Regel ist die Karriere ja, ich sag mal, mit 30 vorbei. Und jetzt aktuell gibt es ein paar Ältere und Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich sag mal, die Dauer in der Formel 1 ist ja in der Regel nicht allzu lang. Ja, und was machst du danach, wenn du dein ganzes Leben lang aber nur dieses eine Ziel hattest, das erreicht hast und dann ist plötzlich auch die Karriere vorbei. Und dann ist es eben toll, dass es andere Serien gibt und auch mit, ich sag mal, ehemalige Formel 1 Rennfahrer hat es auch viele in der Formel E gegeben oder gibt es ja nach wie vor. Also selbst ein Felipe Massa ist ja da gefahren und es hat denen Spaß gemacht oder macht denen Spaß und gerade dann Le Mans als so traditionsreiches Rennen, ja, das ist einfach nur toll. Also es freut mich, ich drücke Sebastian die Daumen, ich hoffe, das klappt für uns alle, dass wir ihn natürlich auch auf der Strecke wieder sehen können und dass er viel Spaß hat, dass er natürlich erfolgreich sein wird und dann schauen wir
jetzt
weiter.
Lass uns doch noch abschließend noch das Ergebnis des Melbourne Grand Prix 2024 interpretieren im Hinblick auf den kommenden japanischen Grand Prix. Vielleicht bleibst du ja dort, wenn du schon für die Formel E da bist, bleibst du einfach ein bisschen länger, Jenny. Ja. Ja, was gehst du rüber?
Bleibe ich nicht, aber das wäre eigentlich was gewesen, oder? Mist.
Ja, na egal.
Also, da habe ich nicht gedacht.
Wir interpretieren jetzt mal das Ergebnis. Also wir haben einen Ferrari-Doppelsieg. Heißt das, das wird sich wiederholen in Suzuka?
Nicht zwingend. Ich habe eine Frage. Rückblickend war ja Ferrari die letzten Jahre auch schon immer recht stark in Melbourne gewesen. Welche Strecken sind denn ähnlich wie Melbourne mit Blick auf das, was da noch kommt? Das kannst du ja uns jetzt besser erklären und einschätzen. Also wo würde der Ferrari stark sein und ist Suzuka Melbourne ähnlich oder wieder was anderes? Da bist du jetzt erstmal der Ausschlaggebende. Aber prinzipiell, ich meine, an Verstappen kommt nichts vorbei. Hätte der nicht heute Feuer unterm Hintern gehabt, dann wäre der wahrscheinlich auch zum Sieg gefahren. Ja. Auch wenn es natürlich toll ist, dass ein Sainz gerade nach der OP mit so einem Paukenschlag zurückgekommen ist und auch mit Blick auf das Ganze hinter den Kulissen, dass er ja höchstwahrscheinlich, ist es bestätigt, dass er raus ist bei Ferrari. Die machen ja den Leclerc weiter. Also, dass er quasi, das war ja jetzt das beste Bewerbungsschreiben, das er hätte machen können. Und für ihn hat es mich wahnsinnig gefreut. Aber nochmal mit Blick auf die Strecke. Welche Strecken sind ähnlich wie Australien? Wo können wir nochmal auf ein rotes Wunder hoffen? Und wie schätzt du Suzuka ein?
Also, fangen wir mit Suzuka an. Suzuka ist ganz anders. Suzuka hat viel mehr schnelle Kurven und das ist dann wieder Red Bull-Land. Also, ich glaube, wenn ich das Ergebnis aus Melbourne nehme, glaube ich nicht, dass Ferrari da 1-1 genauso, wenn auch in Melbourne mit ein bisschen Glück und so weiter, aber trotzdem nicht auf diesem Niveau fahren kann. Inwieweit oder inwieweit man sagen kann, dass sie nah dran sind an Red Bull und so weiter, gut, müssen wir abwarten aufs Wetter und so weiter. Aber sowas wie Melbourne, glaube ich, werden wir dieses Jahr, und jetzt zu deiner Frage, die Frage endgültig dann auch fertig beantwortet, werden wir, was die Form von Ferrari angeht, vielleicht nochmal in Kanada, vielleicht nochmal in Miami vielleicht, aber auch nur vielleicht nochmal sehen und dann, was haben wir noch, Vegas auch nochmal. Aber die anderen, es kommt auch sehr darauf an, welche Reifen Pirelli mitnimmt. Das war ja jetzt dort die allerweichste Möglichkeit, die man in der Palette hat. Logisch immer weich, mittel und hart, aber da gibt es verschiedene. Das ist also die weichsten drei Mischungen, die man hat. Hat man in Melbourne zum Einsatz gebracht und ich glaube, das passiert erst wieder in Monaco, aber das ist wieder ganz anders. Also ich glaube, lass uns bei Suzuka bleiben, nächster Grand Prix. Da sehe ich mal ganz ehrlich, völlig unabhängig von Wetter und Reifen, den Verstappen wieder in einer dominanten Position. Dahinter, ja, da ist ja unser Lando Norris und McLaren und Piastri, die ja da, sage ich jetzt mal, dem Mercedes de facto den Rang abgelaufen haben. Und die prügeln sich jetzt mit dem Ferrari. Die Frage ist nur, wie weit sind sie weg von diesem einen Red Bull, den Perez schnupfen sie auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, fährst du jetzt erstmal nach Tokio und erzählst uns was über die Formel E. Und das werden wir dann verwenden in unserem nächsten Podcast, wenn wir dann schauen, was in Suzuka passiert.
Genau, ja, so machen wir es so. Blicken wir, reisen wir nach Japan. Und Cherry, den Cherry Blossom findet ja auch
Cherry
gerade
Blossom,
statt.
Cherry Blossom, ganz toll. Also das auch noch. Ich habe ja zwei Cherry Blossoms am eigenen Leibe erlebt. Und mit dieser kleinen Anekdote verabschieden wir uns dann. Das ist ganz toll. Natürlich blüht da der Kirschbaum als solches. Und natürlich blüht er nicht in ganz Japan zum selben Zeitpunkt. Und deswegen wird in Radio und Fernsehen immer genau berichtet, wo, an welchem Fleck in Japan der Kirschbaum blüht. Und dann, wenn man das weiß, dann ist es völlig wurscht, ob es kalt ist oder warm ist oder nass ist oder trocken, dann geht man in irgendeinen Park, setzt sich unter so einen Kirschbaum, trinkt so viel Sake wie nur möglich und macht Picknick. Und es ist ganz toll. Also, nicht lachen, du lachst, das ist super. Da sitzt praktisch ganz Tokio unterm Kirschbaum. Das ist ein Erlebnis. Und natürlich ist es auch schön, wenn die alle, die blühen ja sehr schön, Kirschbäume. Und glaub mir eines, es gibt viele davon in Japan. Aber das Outdoor-Feeling, jawohl, der Winter ist vorbei, jetzt ist Cherry Blossom. Das, also ich weiß, du wirst dort, wenn du in Tokio bist, wirst du das auch miterleben und dann denke mal dran, viel Sake trinken.
Ja, spätestens nach dem zweiten oder dritten Glas blühen die Bäume dann sowieso, egal zu welcher
Glas,
Jahreszeit.
Flasche.
Aber ich freue mich drauf. Ich trinke nicht so oft, bei mir reichen wahrscheinlich zwei, drei Gläschen oder Schlücke. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Zu dieser Jahreszeit bin ich noch nie in Japan gewesen. Also insofern zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, würde ich mal sagen.
Na dann, gute Reise, Jenny.
Dankeschön und bis zum